Ja, einen wunderschönen guten Morgen von mir auch. Falls jemand mich nicht kennen sollte, also ich war so vor 20, 25 Jahren das erste Mal hier und dann ganz lang hier und vor knapp 3 Jahren bin ich mit meiner Familie nach Marburg gezogen, habe dort eine Ausbildung als Erzieher und Jugendreferent gestartet und ja, da sind jetzt noch, nach den Ferien fängt die Prüfungsvorbereitung an, die Prüfungen noch und ab Sommer schauen wir mal. Ja, der Herr ist auferstanden. Schon irgendwie eine verrückte Vorstellung. Einer, der von den Toten wieder aufersteht. Also mir ist bis heute noch nicht passiert, mir ist noch niemand begegnet, der irgendwie von den Toten auferstanden ist. Der ist gestorben ist und dann, ja, am nächsten Tag war er irgendwie wieder da. In der Bibel haben wir ein paar Berichte von Toten, die wieder auferweckt wurden. Fällt ein, die Tochter des Jairus. Oder Elisa war immer mal wieder bei einer Frau zu Besuch und hatte dort sein Zimmer, wo er sich immer ausruhen konnte. Die hatte einen Sohn, den er mal zum Leben wieder erweckt hat. Aber es sind alles Menschen, die eines natürlichen Todes gestorben sind. Also wenn ich mir viel Mühe gebe und nur die Berichte lese, kann ich ja noch anfangen und versuchen, mir das irgendwie rational zu erklären. Ja, vielleicht haben sie ja nur irgendwie tief geschlafen oder waren im Koma oder sonst irgendwas. Aber bei Jesus muss es anders gewesen sein. Er starb nicht irgendwie an Altersschwäche oder hatte irgendwie eine Lungenentzündung oder so. Er ist nicht aus Versehen für tot erklärt worden. Und man hat ihn dann dummerweise lebendig begraben. Als er dann wieder zu sich kam, kam er so, hat einmal kräftig an den Stein geklopft. Hey, hallo ihr da draußen, lasst mich raus. Ich bin nicht tot, da muss irgendwie was schiefgelaufen sein. Die Wachen wären wahrscheinlich kurz erschrocken. Hätten in nächster Zeit ein bisschen seelsorgerliche Beratung gebraucht und wieder mit ihrem Leben klarzukommen, aber sonst wäre alles gut gewesen. Nee, Jesus wurde regelrecht zu Tode gefoltert. Es gab keine Möglichkeit, dass man sich irgendwie erklären kann, dass er aus Versehen für tot gehalten wurde, dass man sich da irgendwie getäuscht hat. Da kann ich es irgendwie schon gut nachvollziehen, dass man an der Auferstehung vielleicht zweifelt, weil es einfach ja, für Menschen was völlig Unmögliches ist. Ein Akt, den ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Die, die ihn danach gesehen haben, als er wieder lebendig war, die haben auch eine Weile gebraucht, bis sie darauf klarkommen, dass er wirklich wahrhaftig auferstanden ist. Ich habe mal geguckt, also ich habe keine Stelle in der Bibel gefunden, wo die Ersten so Jesus wieder gesehen haben, dann, oh krass, Jesus, du bist wieder da, komm, lass uns irgendwas reißen, lass uns schnell die Welt retten, wir machen weiter wie davor. Nee, sie waren alle erstmal ängstlich, haben sich vorsichtig rangetraut, ja, bist du es wirklich, stimmt da auch alles, geht da alles mit rechten Dingen zu? Den Korinthern muss es ähnlich gegangen sein. Die haben wahrscheinlich auch nicht so wirklich verstanden, wie das jetzt funktionieren soll mit der Auferstehung. Klappt es? Kann das sein? Sie haben Jesus auch nie lebendig gesehen. Und sie haben ihn quasi eigentlich gar nie gesehen. Nur gewusst, was Paulus ihnen erzählt hat. Ich möchte aus dem 1. Korintherbrief, aus dem Kapitel 15, die Verse 1 bis 4 und 35 bis 49 lesen. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Weiter ab Vers 35. Aber wird mir jemand entgegenhalten? Wie soll die Auferstehung der Toten denn vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussäst muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und was du siehst, Weizen oder sonst eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der künftigen Pflanze. Es sind Samenkörner, weiter nichts. Aber wenn der Same dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt. Die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Bei den Lebewesen ist es genauso. Der menschliche Körper ist anders als der von Tieren. Der Körper von Vögeln anders als der von Fischen. Außerdem gibt es nicht nur auf der Erde Körper. Es gibt auch Körper im Himmel. Und deren Schönheit ist von ganz anderer Art als die irdischen Körper. Bei den Himmelskörpern gibt es auch wieder Unterschiede. Das Leuchten der Sonne ist anders als das Leuchten des Mondes. Das Mondlicht ist anders als der Glanz der Sterne. Und selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrer Leuchtkraft voneinander. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist es vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann aber voller Kraft. In die Erde gelegt wie ein irdischer Körper, auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Dasselbe zeigt der Vergleich zwischen Adam und Christus. Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Unseren künftigen Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Aber wohlgemerkt, nicht die durch Gottes Geist erneuerte Ordnung ist zuerst da, sondern die irdische Ordnung. Die andere kommt erst danach. Der erste Adam war aus dem Staub der Erde gemacht. Der zweite Adam hat seinen Ursprung im Himmel. So wie der irdische Adam beschaffen war, sind alle beschaffen, die zur Erde gehören. Und so wie der himmlische Adam beschaffen ist, werden alle beschaffen sein, die zum Himmel gehören. Genauso wie wir jetzt das Abbild des irdischen Adams sind, werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams sein. Die Korinther zweifeln wohl an der Auferstehung. Oder sie wollen wissen, wie das genau läuft, wie das denn vor sich geht mit der Auferstehung. Sie feiern was oder leben was oder auf was hin, aber irgendwie haben sie keinen Plan davon. Sie wissen nicht so richtig, wie das funktioniert. Also ich vermute mal, irgendwie so ähnlich müssen wahrscheinlich die Fragen gewesen sein, auf die Paulus hier im 15. Kapitel des Korintherbriefs eingeht. In den ersten 4 Versen erklärt er ihnen, vermutlich nicht unbedingt zum ersten Mal, wenn er sie wieder daran erinnert, dass sie die gute Botschaft angenommen haben und diese die Grundlage ihres Lebens ist. Sie erhalten dadurch ihre Rettung und sie sollen nicht davon ablassen. Es bedeutet zum einen, sich an dem Vorbild, das Jesus gelebt hat, zu orientieren. Und ganz wichtig, entscheidend sind der Tod und die Auferstehung von Jesus, die einfach sein komplettes Leben einmal bestätigt haben. Es war alles so lang im Vorfeld geplant. Es stand schon im Alten Testament. Es war also nicht so, dass Jesus nur sterben musste, weil er den religiösen Führern ein Dorn im Auge war. Oder weil er den Priestern die Arbeit weggenommen hatte, weil er einfach so Sünden vergeben konnte und man nicht vorher noch sich eine Taube oder ein Schaf oder sonst irgendwas kaufen musste. Jesus konnte einfach so Sünden vergeben. Nein, es war nicht deshalb, sondern es gab lange vorher einen großen Plan. Der Vater hat alles geplant und er hat mit eingeplant, dass Jesus sterben wird. Aber er hat auch mit eingeplant, dass er wieder auferstehen soll. Es musste so sein, dass sein Plan funktioniert. Sonst wäre Jesus möglicherweise vergeblich gestorben. Jesus, der kam als der Mensch auf die Erde, der so war, wie der erste Mensch hätte sein sollen. Jesus war das, was Gott sich immer vorgestellt hatte. Und er lebte so, wie Gott sich vorgestellt hatte, wie die Menschen leben sollen. Wie er es sich immer ausgedacht hatte. Jesus war das perfekte Vorbild im Umgang mit der Beziehung zu seinem Vater. Und er gab uns das beste Beispiel im Umgang miteinander. Er hatte keine gekrümmte Beziehung zum Vater. Er war das Ebenbild Gottes schlechthin. Er war einfach perfekt. Ich habe neulich hierfür ein sehr einleuchtendes Beispiel gesehen. Stellen wir vor, die Menschen hüpfen alle auf einem Bein immer durch ihr Leben. Sie haben da zwar so ein anderes Bein rumhängen, aber keine Ahnung. Sie hüpfen so durch ihr Leben, leben vor sich hin. Und dann kommt auf einmal einer angelaufen auf zwei Beinen. Schnappt sich erstmal ein paar, sagt, hey, kommt mal mit mir mit, ich habe da was mit euch vor. Ihr sollt auch so gehen können wie ich, auf zwei Beinen. Und nach Möglichkeit solltet ihr später weitergehen können und weitere Menschen dazu bringen, dass auch sie auf zwei Beinen gehen können. Also die Jünger kommen am Anfang an, so auf ihrem einen Bein, hüpfen da wieder ein bisschen rum, gucken, dass sie irgendwie Jesus hinterherkommen, der da gemütlich auf zwei Beinen spaziert. Und wagen sich dann langsam ran, testen sich langsam ran, tun so das Bein runter, merken, boah, verrückt, das geht, darauf kann man stehen, man kann auf zwei Beinen stehen, man kann hüpfen. Man kann, was weiß ich, was alles machen auf zwei Beinen. Es klappt alles, was sie vorher gemacht haben, aber vieles geht auch deutlich einfacher. Es gibt aber ein paar andere, die dann sehen, ja, wie das funktioniert. Jesus nimmt die mit, die gehen auf einmal auf zwei Beinen. Und da gab es so aber auch die perfekten Einbeiner, die jahrelang trainiert haben, auf einem Bein zu stehen. Ein paar Schriftgelehrte, ein paar Pharisäer, die haben sich einfach geguckt, dass sie die Perfektion der Einbeiner werden. Dass sie irgendwie, was Gott alles gesagt hat, hinkriegen, aber sie stehen trotzdem auf ihrem einen Bein. Klar, dass ihnen dann ein Dorn im Auge ist. Jesus kommt daher auf zwei Beinen ganz gemütlich, nimmt die größten Anfänger irgendwie mit und zeigt ihnen, wie sie auf zwei Beinen gemütlich an den Pharisäern vorbeispazieren können. Und merken, das geht da irgendwie leichter. Klar, dass dementsprechend die Geschichte weitergeht, dass es ihnen nicht passt, dass es so weit geht, dass Jesus getötet wird. In dem Fall wissen die Jünger erstmal nicht, was sie machen sollen. Aus Angst kommt erstmal schnell das eine Bein wieder hoch. Nicht auffallen, so sein wie alle anderen. Sie fangen sich an zu verstecken, machen vielleicht irgendwie so den Zweibeiner Geheimclub hinter verschlossener Tür oder so, aber ja, nicht draußen irgendwo. Und glücklicherweise folgt dann die Auferstehung. Denn sonst, wie gesagt, ich glaube, Jesus wäre vergeblich gestorben. Die Angst der Jünger wäre zu groß gewesen und sie hätten sich einfach wieder angepasst an den Rest drumherum. Und das Verrückte ist, Jesus nimmt dich und mich stellvertretend mit in den Tod, als er den Tod überwindet. Er hat mit der Gemeinde zusammen, mit jedem Einzelnen, den Kampf gegen die Vergänglichkeit gewonnen. Und es wurde einiges anders, als Jesus von den Toten auferstanden ist. Er war schon der perfekte Mensch, als er auf Erden war. Er hat gelebt, wie Gott es sich vorgestellt hat. Er war das, was Gott sich immer gedacht hatte. Aber es muss wohl doch noch eine Steigerung geben. Es muss wohl doch noch genialer werden, wie Jesus damals schon war, als er auf der Erde gelebt hat. Jesus war der Beginn einer neuen Schöpfung. Zeigt sich einfach daran, an dem, was Jesus, als er lebte, als er mit seinen Jüngern unterwegs war, gemacht hat, an den Dingen, die er vorgelebt hatte. daran, was er über das Reich Gottes gesagt hat. Das, was er alles erzählt hat, was damals Hoffnungen waren, wo man drauf hinleben kann, das wurde auf einmal, als er auferstanden ist, Realität. Es brach eine neue, unvergängliche Wirklichkeit an. Mit der Auferstehung kam ein Leben in völlig neuer Dimension auf die Erde. Der himmlische Jesus konnte später nämlich Dinge, die wir vom irdischen Jesus nicht lesen. Er war mit den Emmaus-Jüngern unterwegs, verschwand plötzlich, war wieder weg. Er ging zu den Jüngern ins Haus rein. Aber sie sagten, die Türen waren doch verschlossen, wie bist du überhaupt reingekommen? Ähnliche Dinge finden wir nicht, als Jesus noch nicht gestorben war, also bevor er noch, ja, ihr wisst schon. Und Jesus hat nur den Anfang gemacht. Jesus war nur der Beginn. Er ist gestorben und auferstanden für viele. Es wird noch viele geben, die nachkommen werden, die ebenfalls dieses Upgrade für sich in Anspruch nehmen können. Und das Geniale ist, die Auferstehung führt nicht nur dazu, dass das Leben nach dem Tod verlängert wird. Es ist nicht nur so, dass wir dann später, so wie wir jetzt sind, einfach weiterleben. Nee, die Qualität ändert sich. Es wird qualitativ ein deutlich hochwertigeres Leben. Das Hochwertigste, was wir uns eigentlich nur vorstellen können. Irgendwie so die Perfektion von was Perfekten. Also eigentlich können wir es uns nicht vorstellen. Weil wenn wir jetzt uns schon was vorstellen, wo wir zufrieden sind, wo gut ist und so weiter, können wir auch nicht denken, oh, cool, kann noch viel besser werden. Wie groß muss dann der Unterschied bei uns sein? Jesus war der, der perfekt war und wieder auferstanden ist und noch perfekter war. Und wir, so wie wir durch unser Leben eiern, großteils auch einbeinig, hin und wieder mal daherhüpfen und denken, ja, wir sind voll die Reißer, wir haben es voll drauf. Wir werden auch so perfekt sein. Paulus versucht hier bildlich die Auferstehung zu erklären, wie das funktioniert, wie es vonstatten geht. Er vergleicht unseren Leib mit einem Samen und hinterher der späteren Pflanze. Am Anfang ist immer ein Samenkorn. Relativ klein, meistens auch nicht wirklich so schön. Also wer schon mal irgendwas gesät hat, hat vielleicht schon mal so Samenkörner in der Hand gehabt. Aber ich glaube, da war jetzt keiner dabei, der so hier stand. Boah, cool, wie die aussehen, wie gut die doch riechen, was für schöne Samenkörner, was die alles zu bieten haben. Also mir ging es noch nie so. Ich habe die schwarzen Dinger angeguckt und mich gefragt, wie daraus eine Karotte werden soll. Nee, wir bewundern später lieber die fertigen Pflanzen. Ein Getreidefeld, einen wunderschönen, mächtigen Baum oder tolle Blumen. Unser Leib vor der Auferstehung wird aber mit solch einem mickrigen Samen verglichen. Wir leben hier zurzeit nur als so ein kleiner Samen. Wir haben noch gar nichts mit der endgültigen Pflanze zu tun, die wir einmal sein können. Aber was mir schon mal ganz gut gefällt, ist, dass später nicht irgendwie so ein Einheitspreis sein wird, dass da lauter identisch gleiche Pflanzen nebeneinander stehen. Denn wir lesen hier, jeder bekommt die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Es wäre auch mit Sicherheit ziemlich anstrengend, wenn wir alle gleich aussehen würden und uns nicht unterscheiden würden. Wie soll man denn da irgendjemand finden und dann wissen, ob man jetzt gerade sich mit Elia unterhält gleich oder doch wieder nur seinen Klassenkameraden vor sich hat, mit dem man sich eh schon zu Lebzeiten oft genug unterhalten hat. Paulus nimmt sich hier extra 3 Verse Zeit, um zu erklären, dass es einen Unterschied zwischen den Körpern gibt. Stellt klar, dass Tiere anders aussehen als die Menschen, Sonne, Mond und Sterne sich unterscheiden, die Leuchtkraft der einzelnen Sterne sich unterscheiden. Es muss ihm, glaube ich, besonders wichtig gewesen sein, zu betonen und klarzustellen, dass es Unterschiedlichkeiten geben wird zwischen den Leibern. Ich glaube nicht, dass er sonst so viel Zeit dass sonst so viel Platz in Anspruch genommen hätte, um das alles aufzuschreiben, wie die Unterschiedlichkeit sein wird. Die Unterschiedlichkeit, die wir jetzt sehen können, werden wir auch später wiedersehen. Also wir sind nun das Samenkorn. Wir müssen erst einmal sterben, damit wir auferstehen können. Der Same muss sterben, um keimen zu können und dann eine neue Pflanze zu werden. Von dem Samen wird nichts übrig bleiben. Am Ende sieht man nur das Neue. Der neue Leib, den Jesus hat und wir dann irgendwann mal bekommen werden, er ist unvergänglich. Er kann nicht kaputt gehen. Paulus schreibt in Vers 43, dass der Leib erst unansehnlig ist und dann mit Gottes Herrlichkeit erfüllt wird. Es muss also ein unglaublicher Leib sein. Denn wenn wir uns so angucken, also ich bin schon der Meinung, so hässlich finden wir uns so auch wieder nicht, oder? Muss aber wohl doch so sein, dass wir unansehnlich und schwach sind. Und später werden wir einen neuen Körper haben. Einen richtigen, realen Körper. Nicht irgendwie so imaginär, so irgendwie so ein waberndes Geistwesen, das man vielleicht in dem einen oder anderen Film mal gesehen hat. Nein, wir werden einen Körper zum Anfassen haben. Thomas konnte Jesus auch anfassen. Er war nach der Auferstehung noch immer ein richtiger Körper. Er sieht anders aus, muss wohl so sein, denn die Ersten haben ihn gar nicht erkannt, als sie ihn wiedergesehen haben, haben ihn für einen Gärtner gehalten oder so. Aber Jesus wird dadurch zu einem ewigen Menschen. Er hat immer noch eine menschliche Gestalt. Er hat einen Körper und er hat diesen Körper von der Erde prägen lassen. Also die Menschwerdung Gottes war nicht irgendwie nur so ein kurzes Übergangsleben, sondern es war auf Dauer angelegt. Es war nicht nur so gedacht, dass Jesus für die 30 Jahre, die er hier war, Mensch war. Nee, er blieb Mensch. Er wurde, wie der Text uns sagt, der letzte Adam. Aber er hat einen Leib, der im Himmel gemacht wurde. Jesus wird bis in alle Ewigkeiten Mensch bleiben. Wenn ich mir den neuen Leib von Jesus anschaue, dann wird der Leib, wenn ich jetzt so mit meinen menschlichen Maßstäben denke und auf Schönheit blicke, aber nicht makellos sein. Aber bestimmt gibt es da himmlische Maßstäbe, die Makellosigkeit anders ansehen. Und heute sind wir noch überhaupt nicht in der Lage, das irgendwie zu erfassen. Denn wir wissen, dass Jesus nach der Auferstehung noch immer seine Wundmale hatte, die ihm durch den Tod am Kreuz zugefügt wurden, die er an sich trug. In Johannes 20 können wir nachlesen, wie Thomas erst glauben konnte, als er seine Hand in Jesus Seite gelegt hat, nachdem er diese Wundmale gespürt hat. Jesus wird also immer Erinnerungen an die Leiden haben, die er hier auf der Erde für uns ertragen hat. Und dadurch wird er aber auch untrennbar mit uns verbunden sein. Jesus kann uns nicht einfach mal so vergessen. Denn sobald er seinen Körper anzieht, wird er sich an uns hier auf der Erde erinnern. Das ist ja bei mir auch so, wenn ich so die ganzen Narben auf meinem Körper angucke, die ich hier und da mal mir eingefangen habe, ich weiß überall genau, wo sie herkommt, was da für eine Geschichte war, was mir da wie passiert ist. Jesus hat die Sündhaftigkeit der Welt nicht nur auf sich genommen, er hat sich von ihr prägen und zeichnen lassen. Das muss doch ein unfassbarer Liebesbeweis sein. Jesus ist somit der ewige Mensch, der vor dem Vater für uns eintritt. Und gleichzeitig ist seine Auferstehung, die wir heute feiern können, das größte Zeichen der Hoffnung, dass es nach diesem Leben weitergehen wird. Seine Auferstehung ist der Beweis, dass es mit dem Tod hier auf der Erde nicht zu Ende ist. Sondern der Tod ist nur eine Durchgangsstation in das Leben. Raus aus der Vergänglichkeit in ein Leben, das nur so von Wirklichkeit strotzt. Jesus fordert uns zur Nachfolge auf. Wir sollen mit ihm sterben, damit wir wieder auferstehen können in dieses neue Leben. Es kann doch nur genial sein, so ein Ziel vor Augen zu haben. Und deshalb Jesus nachzufolgen, um Teil dieser neuen Schöpfung werden zu können. Wir sollten doch lauter Freude daran haben, wirklich auf zwei Beinen durchs Leben zu gehen und nicht irgendwie verkümmert auf einem Bein zu versuchen, das Leben zu meistern. Jesus hat damals die Jünger aufgefordert, ihm nachzufolgen. Dann war er als Lehrer mit ihnen unterwegs. Sie lernten von ihm. Das Ganze entwickelte sich mit der Zeit weiter. Bis Jesus am Ende so weit war, dass er ihnen sagen konnte: Ihr habt nun verstanden, ich bin so, wie Gott sich euch vorgestellt hat. Ihr habt nun kapiert, wie das Leben zu laufen hat. Geht nun selber los als Lehrer und sucht euch Lernende. Die Jünger sind mit Jesus zusammen nach und nach gewachsen. Mit der Zeit hat Jesus ihnen mehr zugetraut und immer mehr beigebracht und sie machen lassen, bis sie selbstständig im Glauben standen und mit der Unterstützung des Heiligen Geistes arbeiten konnten. Jesus weiß genau, wie viel er uns zutrauen kann und wann der Punkt ist, wo wir alleine losgehen können. Wann wir genug gelernt haben, wann wir genug gewachsen sind. Aber wir müssen mit ihm unterwegs sein. Wir müssen Schüler von ihm sein, um lernen zu können. Wir müssen uns sein Lebensbeispiel anschauen, wie die Jünger es 3 Jahre lang taten. Hätte Jesus damals zu Petrus gesagt: Hey Petrus, ich will, dass du mir ähnlich wirst, dass du siehst, wie Gott sich die Menschen vorgestellt hat, dass du siehst, wie Gott sich das Leben vorgestellt hat. Aber fisch ruhig nochmal weiter. Ich komme dann in 3 Jahren wieder vorbei und sage dir dann Bescheid, dass jetzt soweit ist, dass du dann mal losgehen kannst und den anderen beibringen, wie das geht. Ich glaube, unsere Hoffnung heute auf ein neues Leben, auf ein Leben nach der Auferstehung, wäre recht gering. Vielleicht wäre Petrus auch nicht mitgekommen, wenn Jesus von Anfang an gekommen wäre und ihm einen Plan hingelegt hätte. Guck mal, Petrus, so sieht's aus, das sind unsere nächsten 3 Jahre, hier läufst du mal mit, dann machst du das und das alles selber und hier in 3 Jahren, dann bist du soweit, dann gehst du einfach selber los und machst mal Jünger. Nein, Jesus wusste genau, was richtig ist. Er hat Petrus erstmal gesagt: Komm mit. Und Petrus musste nur folgen und nichts weiter tun. Und erst mit der Zeit hat er ihn so geprägt, dass er lernen konnte, selbstständig werden konnte. Wenn wir also auf ein neues Leben hinarbeiten, wenn das unser Ziel sein soll, wäre es doch schon richtig genial, jetzt damit zu beginnen. Zu versuchen, mit der Hilfe des Heiligen Geistes so zu leben, wie Gott es für uns gedacht hat. Wir müssen nur Jesus anschauen. Wir müssen ihn kapieren und dementsprechend leben und handeln. Jesus einfach kopieren würde nicht funktionieren. Wir leben 2000 Jahre später, da funktionieren manche Sachen einfach ein bisschen anders. Aber wir müssen ihn kapieren. Ich weiß, das ist schwierig. Stellt mich auch selber immer wieder vor neue Probleme, vor viele Unbequemlichkeiten. Wenn man sich dann doch denkt, ah, okay, ich passe mich an, ich hüpfe mal auf einem Bein neben den anderen her. Aber die Aussichten, die wir einfach haben, die wir heute nochmal speziell feiern können, die Hoffnung auf die Auferstehung, da muss ich mir doch sagen und muss mich einfach immer wieder neu daran erinnern, auf 2 Beinen laufen ist einfach besser. Ich nehme mir ein Beispiel an Jesus und folge ihm nach, um wie er später auch einmal auferstehen zu können. Amen. Ich bete noch. Ja, Vater, ich möchte dir Danke sagen. Danke, dass du auf die Erde kamst. Danke, dass du uns ein Beispiel gegeben hast, wie Leben funktioniert. Wie Leben funktioniert, das der Vater sich vorgestellt hat. Ich möchte dir danken, dass du durch deinen Tod und deine Auferstehung alles bestätigt hast, was du vorher erzählt hast. Dass es uns eine Hoffnung gibt, zu leben, auf eine Auferstehung hinzuleben, um ewig in Perfektion leben zu können. Ich möchte dir Danke sagen dafür. Ich möchte dich auch bitten, dass wir uns ein Beispiel nehmen können, wie du gelebt hast, wie du Entscheidungen getroffen hast und anhand deines Beispieles durch unser Leben gehen können und auf die Hoffnung, die wir einfach haben, hinzuweisen. Amen.